Vielen Dank auch von unserer Seite für die ganz herzliche Begrüßung. Bevor wir zu der Predigt gehen und dass ich es nicht vergesse, hier noch eine Buchansage, weil wir haben Bücher mitgebracht, die ihr hinten seht. Und wenn ihr ein Buch sucht von den Philippinen, das an dem anknüpft und das noch ein bisschen weiter ausführt, was Miriam schon erzählt hat, Himmel und Straßenstaub, unser Leben als Familie in den Slums von Manila. Dann ich euch das herzlich empfehlen. Das ist eine deutsche Familie, die das erlebt hat selber und ihre Erlebnisse hier festhalten. Also Philippinen, das ist das Buch, das ihr suchen müsst. Wenn ihr auch schon ein bisschen zu den Fortgeschrittenen im Alter gehört und euch überlegt, was ist jetzt noch wichtig, das Thema «Den Segen weitergeben» vom Karl Albietz, ehemaliger Kishona-Direktor. Gott hat ihn übrigens gebraucht, um mir klar zu machen, dass, was es heisst, wirklich mit Gott zu leben. Und darum eine herzliche Empfehlung. Wie können wir als schon Ältere den Segen weitergeben? «Letzte Tage bekannter Menschen in der Bibel». Das ist also eine biblische Abhandlung, eine sehr praktische. Und da haben gesehen, OMF, UMG, geht zurück auf die China-Inland-Mission, Hudson Taylor. Wenn ihr noch nie eine Biografie gelesen habt von Hudson Taylor, heute ist eure Gelegenheit. Ihr könnt sie drinnen kaufen. Es hat noch mehr Bücher unten, als dort auflegen. Also es hat genug für alle, die diese Bildungslücke einmal noch schliessen sollten. Also herzliche Empfehlung. Hudson Taylor, ein Mann, der Gott vertraute. Okay, und jetzt kommen wir zu den heutigen Slides. Da hat es auch noch ein Familienbild am Anfang dabei. Okay. Das ist unser Predigttext von heute. Und, sorry, das ist ein neues Familienbild, das vor Wochen entstanden ist. Und ihr seht, unsere beiden Töchter sind Kuratin inzwischen. Janina mit dem Nathan, einem Amerikaner. Und Kathleen mit dem Jyoti, sein Vater ist ein Inder und seine Mutter ist aus England. Und wir freuen uns, dass wir für 3 Monate in der Schweiz sein können. Wir sind vor einer Woche angekommen von Singapur. Unser Text, den ich gewählt habe für die heutige Predigt, auch mit dem Zusammenhang, eine unvollendete Aufgabe findet sich in Römer 10, die Verse 8 bis 15. Und ich lese sie da nach der Schlachter-Übersetzung. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht zuschanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden, die Gutes verkünden. Die Botschaft, dass wenn man mit dem Mund bekennt und mit dem Herz glaubt, dass man gerettet wird, ist eine krasse Botschaft innerhalb vom Kontext der Religiosität dieser Welt. Wie einfach. Keine Leistung, keine Anstrengung. Nur glauben. Nur bekennen. Und man wird gerettet. Wie viel Anstrengung wird andererseits von so vielen Menschen und auch von uns in der Schweiz immer wieder gebracht, um vor anderen gut dazustehen, aber letztlich auch vor Gott gut dazustehen, wie immer man sich Gott vorstellt. Wie viel tun Menschen, um sich das Heil zu erwerben, wie immer man sich das Heil vorstellt, was ja auch sehr weit auseinandergeht. In den letzten 30 Jahren, wo wir jetzt in Asien tätig sind, haben wir auch sehr viele Sachen gesehen, was man in Asien alles macht an religiöser Leistung und Anstrengung, um sich irgendwie das Heil zu erwerben, wie immer man sich das dort vorstellt. Und nie werde ich die Zeremonie vergessen, damals in Lamnerai, in unserem ersten Term, wo mich die Besitzerin von unserer damaligen Wohnung hingebracht hat. Sie war eine buddhistisch fromme Chinesin, könnte man sagen. Und ich habe versucht, ihr mit Poster, die ich selber hergestellt habe, den Heilsweg nach der Bibel zu erklären. Und sie hat darauf prompt die Zeremonie, die dann stattgefunden hat, als Gelegenheit gesehen, um mir mal zu erklären, was sie alles machen, um Menschen zu helfen, den Seelenfrieden zu finden. Und wie sie selber gute Verdienste aufhüpfen, so wie sie denken. Und mir ihre Erklärung haben für mich im besten Willen keinen Sinn gemacht. Darum hat sie mich dann eingeladen zu einem kleinen Hügel außerhalb der Stadt. Und dort habe ich das gesehen. Sind dort links hinten die zwei Kartontürme gewesen, mit Totenschädel aufbiegen drauf oben. Und dann eine Dokumentation, eine grosse Bilderwand mit vielen Fotos, die zeigen, woher das die kommen. Das sind Tote, die entweder in einem Unfall waren und von dieser buddhistisch-chinesischen Gesellschaft auf dem Acker vergraben worden sind. Oder von Mord- und Totschlag-Episoden, die es auch gegeben hat dort in der Region, dass man die dann dort begraben hat. Und nach einer gewissen Zeit wieder ausgraben und aufgeschichtet und eine zeremonielle Sache gemacht hat, um diesen armen, peinigten Seelen zu helfen, dass sie an den Ort von ihrem Wunsch gehen könnten. Und die sich daran beteiligt haben, und ihr seht, oben dran ist unsere rechts, unsere Landlady von damals, sie hat da mitgemacht, fröhlich, weil das ist eine Gelegenheit war, gute Werke anzuhäufen. Es ist erstaunlich, was Menschen alles machen. Und Miriam könnte von den Philippinen erzählen, wo Menschen sich kreuzigen lassen, um es zu machen. Und viele, viele andere Sachen. Religiöse Leistungen, Ritual, die einem nachdenklich stimmen. Dazu trifft das Zitat vom Zürcher Theologen Emil Brunner zu. Religiosität ist sich selbst nicht durchschauende Gottlosigkeit. In all diesen Anstrengungen ist der Mensch am Werk, um sich selber das Heil zu verdienen, wie man sich das Heil ausgedacht hat, ein Heil ohne Gott, nach eigenen Vorstellungen. Wie krass anders ist da das Evangelium und unseren Text, der sagt, es ist unmöglich, dass wir durch eigene Worte etwas verdienen. Selbstgerechtigkeit taugt nichts vor Gott. Es ist sich selbst nicht durchschauende Gottlosigkeit. Allein Gottes Gerechtigkeit, die er erworben hat für uns durch seinen Tod am Kreuz, der Tod von Jesus Christus, das zählt vor Gott. Wie befreiend. Was für ein Angebot. Und die Botschaft gilt auch jedem von uns heute Morgen. Wer das im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der ist gerettet. Halleluja! Das ist die zentrale und bahnbrechende Botschaft vom Römerbrief, die auch zur Reformation geführt hat. Und ihr seht hier den Martin Luther, aber es ist auch für die Schweizer Reformation ein wichtiger Text gewesen, der Römerbrief. Und er sagt da, in seiner Vorrede zum Römerbrief, dass das Epistel das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass ein Christenmensch nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit täglichem Brot für die Seele. Und der Luther war überzeugt, dass wer den Römerbrief verstanden hat, dem schließt sich die ganze Bibel auf. Und wir müssen uns jetzt mal bewusst sein, in dem Jahr 2021, 500 Jahre nach der Reformation, wir haben diese Botschaft bereits 500 Jahre. Sie hat unsere Kultur maßgeblich beeinflusst. Wir wären nicht da, wenn das nicht gewesen wäre. Während Hunderte von Millionen von Leuten das noch nie gehört haben, noch nie verstanden haben. Wie privilegiert sind wir auf diesem Planet, wenn wir uns das vor Augen führen? Und die, die noch unter der Verkündigung waren, von unserem Vater, erinnert sich, dass für ihn der Römerbrief auch ein ganz wichtiges Buch war. Vor allem das Kapitel 8 hat er wahrscheinlich auch hier in Martal einmal eine Bibelwoche gehabt, oder sogar zweimal, ich weiß es nicht, wo aufzeigt, dass Jesus und dass Gott, dort, was er in Jesus da hat, nicht nur Gerechtigkeit erworben hat, um unsere Vergangenheit zu bereinigen, sondern auch uns seinen Geist gegeben hat und uns befähigt, in einem neuen Leben zu wandeln, nämlich dem Wandel im Geist. Das war ihm ganz wichtig, also eine zentrale Botschaft, wo der Paulus darauf hinsteuert und im Kapitel 8 der Lehrteil dort mit dem Höhepunkt beendet. Doch wieso hat der Paulus den Brief überhaupt geschrieben? Der Brief, der offenbar so Wichtiges bewirkt hat im Laufe der Kirchengeschichte. Der Paulus hat den Brief geschrieben in den Wintermonaten 56 in Cenchreae. Das ist, wo der Pfeil dann zeigt, südöstlich von Korinth, in einem kleinen Hafenstädtchen am Ende seiner dritten Missionsreise. Er hat sehr viel Zeit verbracht in Ephesus, in Kleinasien, vorher, und hat dann wegen einem Tumult müssen die Stadt verlassen, ist in die nach Mazedonien, nach Griechenland über und hat dann auch, wie im Römerbrieftext im letzten Kapitel, im 15. Kapitel deutlich wird, wohl die Reise noch gemacht nach Illyrium, an der ostasiatischen Küste, im heutigen Montenegro, bis dort rauf das Evangelium gebracht und dann zurückgekehrt, aber nach Griechenland, in Korinther Gegend, wo damit Pionierphase im ostasiatischen Mittelmeerraum, Pionierphase von der Mission, in dem Sinn einen Abschluss gefunden hat. Und der Paulus hat dann an diesem schönen Ort da überwintert und hat gute 3 Monate eine Timeout-Zeit gehabt, kann man sagen. Und in dieser Zeit ist der Römerbrief entstanden, geschrieben durch den Tertius. Römer 16, 22 heißt: Ich, Tertius, der den Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Doch wieso ist der Brief geschrieben worden? Wozu? Paulus war noch nie in Rom. Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gegründet. Er hat die meisten Leute in Rom nicht gekannt, obwohl das Kapitel 16 geht fast 30 Namen wieder, 29, wo er sich bemüht zeigen, dass er sehr wohl einige von den Christen in Rom kennt, allen voran Prisca und Aquila, wo er mit ihnen zusammengeschafft hat, damals, wo die Gemeinde in Korinth gegründet worden ist. Hat er von Problemen gehört, von Rom? Haben sie ihm Fragen gestellt, die er wollte beantworten? Wir wissen nichts von dem. Und auch im Text selber, im Römerbrief, wenn man durchgeht, werden wenig konkrete Sachen angesprochen, wie im Vergleich zum Korintherbrief oder Thessalonicherbrief, wo Paulus sehr auf konkrete Fragen, die in diesen Gemeinden geherrscht haben, eingegangen ist. Allerdings das Thema der Spannung zwischen Judenchristen und Heidenchristen, das kommt immer wieder mal durch, auch im Römerbrief. Und es war so, dass wahrscheinlich durch gläubige Juden das Evangelium zuerst nach Rom gekommen ist und bald auch mal Nicht-Juden zum Glauben gekommen sind. Und dann hat es das Edikt vom Kaiser Claudius, wo allen Juden verboten hat, in Rom zu bleiben. Und das war der Grund, wieso Prisca und Aquila nach Korinth gekommen sind, als jüdische Geschäftsleute, und dort den Paulus getroffen haben. Und so ist notgedrungen die Leitung der Gemeinde, von diesen kleinen Hausgemeinden in Rom, an die Heidenchristen übergegangen. Nach wenigen Jahren ist aber das Edikt wieder rückgängig gemacht worden und die Juden sind wieder zurück, auch gläubige Juden. Wie Aquila und Priscilla, die dann gegrüßt werden im Römerbrief, sind wieder zurück nach Rom. Und man kann sich gut vorstellen, dass das natürlich auch zu Spannungen geführt hat, die in Paulus auch bekannt gewesen sind. Und das Thema, dass alle gleich sind und dass kein Unterschied ist, ist sicher etwas, was sich durchzieht durch den Römerbrief. Wenn wir das einmal anschauen, schon im Römer 1 sagt er, er ist ein Schuldner sowohl der Griechen als auch der Barbaren. Also sagt er nicht, das ist noch weiter gefasst, nicht nur Griechen und Juden, sondern der Barbaren, der Ungebildeten. Oder dann Römer 3, der bekannte Vers, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott sollten haben. Alle sind gleich. Und dann unser Text, Römer 10, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herr, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Halleluja, kann man da nur sagen. Aber dann stoppt Paulus da nicht. Er sagt einfach Halleluja, so ist es. Sondern dann geht es weiter mit dieser Kausalformel, dem Kausalkette. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen. Warum? Was ist der Grund für den Kausalsatz? Ein Kausalsatz geht den Grund an. Wieso? Und ich denke, dass das auch der Grund aufzeigt, wieso dass der Paulus den Römerbrief geschrieben hat. In dieser Zeit, wo er da in Kankrag war und seine ganze Wirkungszeit hat können überblicken, die 10 Jahre, wo er schon unterwegs war, als er das erste Mal mit dem Barnabas ausgereizt ist, bis heute, und was Gott alles da hat ihm Gott etwas Neues aufs Herz gelegt. Er hat gesehen, dass auch wenn die Arbeit im östlichen Mittelmeerraum sozusagen abgeschlossen ist, die Pionierarbeit, dass das noch lange nicht heisst, dass alles gemacht ist. Gott hat ihm die Unerreichten in Spanien ans Herz gelegt. Und er hat sich Gedanken gemacht in Zukunft. Er war dort in der Nähe von Korinth und er hat die Gabe dabei gehabt, die er als Geldgabe von der Christin in Mazedonien hat wollen, eine Christin in Jerusalem bringen. So sein Plan war, nach Jerusalem zurück und dann von dort nach Rom zu gehen. Und Rom hat die neue Zentrale, die neue Basis sollen werden für ihn, um nach Spanien können zu gehen. Und die Menschen in Spanien, die haben Gott nicht können anrufen. Wieso? Sie glauben nicht an ihn. Sie haben nicht einmal von ihm gehört. Keiner hat es verkündigt. Das ist der Grund, der in diesem Satz zum Ausdruck kommt. Und interessant ist, dass der Satz quasi der strukturellen Mitte vom Römerbrief innen ist. Darum könnte man sagen, ist wörtlich eine ganz zentrale Aussage im Gesamtgefüge von dem Brief. Und da die Einleitung, dann der erste Hauptteil, wo der meiste von uns der geläufigste Teil ist, Römer 1 bis Römer 8. Dann der Mittelteil, Gottes Gerechtigkeit mit Israel. Und dann der praktische Teil, Römer 12 bis 15. Und dann noch der Schlussteil, Römer 15, zweite Hälfte bis Schluss. Und da in diesem mittleren Teil ist der Kausalsatz, der quasi in der Mitte zum Ausdruck gebracht wird, dass Heil nicht nur empfangen wird zum eigenen Heil, zur Auferbauung, sondern dass andere auch von dem Heil hören, andere auch den Gott können anrufen. Und es ist nicht so, dass da nur in der Mitte ausgedrückt wird, sondern schon ganz am Anfang redet Paulus da davon, dass er ihnen einerseits eine Gnadengabe hat zum Mitteilen und andererseits, dass er auch diesen Barbaren Schuldner ist. Und ganz am Schluss werden die gleichen Sachen nochmal aufgenommen. Und wenn man das im Text noch genau anschaut, sieht es so, ich bin ein Schuldner sowohl der Griechen als auch der Barbaren. Also denen, die noch nie etwas gehört haben von Gott, die völlig außerhalb der Reichweite vom Evangelium sind. Und dann der Text im Kapitel 15. Von Jerusalem bis nach Illyricum, also der ostadriatische Raum, hat er überall das Evangelium verkündigt. Und er sagt, ich habe keinen Raum, ich habe keinen Platz mehr für Pioniermission. Aber sein Ziel ist, und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen. Und die, welche nicht gehört haben, sollen es verstehen. Übrigens der Text, den Hudson Taylor motiviert hat, 1855, außerhalb von Shanghai, wo er die Vision zum ersten Mal hatte für das Inland, über das raus, wo bereits erreicht worden ist damals. Das war da, wo ihm Paulus klar geworden ist, in diesen 3 Monaten in Cancrae und wo dann den Niederschlag gefunden hat, in dem Römerbrief, den er geschrieben hat. Aber das zu bewerkstelligen, nach Spanien zu gehen, das hat er nicht allein können. Es braucht die gemeinsame Anstrengung von allen Gläubigen, inklusive der wahrscheinlich fragmentierten jungen Hausgemeinden in Rom. Das ist keine grosse, established oder gut gegründete Gemeinde gewesen. Hat kein so schönes Gebäude gehabt, wie ihr habt heute Morgen. Das waren einfache Hausgemeinden gewesen. Und zu denen schreibt der Paulus und will sie mobilisieren, damit sie zusammen mit ihm sich bemüht, dass die in Spanien, wo Gott nicht anrufen können, wieso? Weil sie nicht einmal von ihm wissen. Wie sollen sie ihn anrufen können? Dass sie das auch können und dass ihnen die Gelegenheit geben wird. Und das kommt auch noch sehr deutlich zum Ausdruck in dem Text im Kapitel 15, wo der Paulus davor redet, dass so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden. Zeigt, dass die gehen, die können nicht allein gehen. Es braucht andere, die entweder wirklich mitgehen oder mindestens im Gebet mitgehen. Mindestens im Unterstützen mitgehen. Neue Genfer Übersetzung sagt, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen oder Hoffnung für alle. Wenn ich dann in der Gemeinschaft mit euch Kraft geschöpft habe, könnt ihr mich vielleicht in meiner Weiterreise unterstützen? Das war das Ziel. Und der Paulus schreibt das theologische Power Package, wo man sagen kann, wo der Römerbrief ist, an ihm zum grossen Teil unbekannte Christen. Um sie zu ermutigen, um sie zu kräftigen, für sie persönlich, aber nicht nur das, sondern auch um Teil zu werden von dem, was Gott für ihn noch hat, über das raus, was bereits erreicht worden ist, in der Mission nach Spanien. Dass sie ihn unterstützen, dass sie ihn begleiten, dass sie mit ihm unterwegs sind, in die Richtung. Und darum der Kausalsatz in der Mitte vom Römerbrief, unserem Text von heute Morgen. Wenn alle Menschen gleich sind, nämlich gleich verloren von Gott, wie sollen denn diese Botschaft in Spanien hören, wenn niemand zu ihnen gesendet wird? Und wenn ihr das mal schaut, wenn man jetzt den Kausalsatz verkürzen will, könnte man sagen, was rot ist, wie sollen sie aber den anrufen, wenn sie nicht ausgesandt werden? In der verkürzten Form macht es nicht ganz Sinn, weil die Glieder dazwischen fehlen. Und darum hat sie der Paulus so aufgelistet. Aber es kommt alles schlussendlich auf das raus, dass Menschen gesendet werden. Menschen dort angeschickt werden und begleitet werden, wo das Evangelium noch nicht bekannt ist. Das ist auch heute aktuell. Leider ist es so, dass auch in der reformierten Tradition der Römerbrief einerseits hoch geschätzt worden ist, als der theologische Lehrbrief, als die systematische Abhandlung vom christlichen Glauben wie kein anderer Brief. Aber dass oft der tiefere Grund, wieso dass der Paulus so einen Brief geschrieben hat und an Leute geschickt hat, wo er die grössten Teil nicht persönlich kennt hat, das hat man zwar am Rand wahrgenommen, in vielen Kommentaren, aber oft ist es unbeachtet geblieben. Was heisst das für uns persönlich? Gott hat in einer stillen 3 Monaten in Cancre ihm eine Vision gegeben für neue Sachen. Gottes Geist hat ihn inspiriert und das hat dazu geführt, dass er den Brief diktiert hat und durch eine Frau in der Gemeinde der Christin in Rom geschickt hat. Um sie zu gewinnen, mit ihm unterwegs zu sein, hat darum eine doppelte Absicht gehabt, einerseits die Christin in Rom zu stärken im Glauben, zu bekräftigen, zu sagen, sowohl die Juden wie die Griechen, Barbaren, sind alle gleich vor Gott. Aber dann auch sie zu gewinnen zu dem, was Gott noch für ihn hat. Dabei war der Paulus selber bereit, sich senden zu lassen. Und ich denke, es ist wichtig, auch für uns bewusst zu werden, bei allem, was schon erreicht worden ist, es gibt noch sehr viel zu tun. Das ist unsere Karte, haben Sie schon mal gesehen beim kleinen Videoclip am Anfang. Und in all dem, wo wir dran sind, in diesem Gebiet, da hat es heute noch, wenn wir die neueste Erhebung haben, 640 Millionen Menschen, die noch zu denen gehören, die noch nie den Namen von Jesus gehört haben, die keinen Zugang haben zum Evangelium, wie wir es haben. Wenn man es durchgeht, Japan, Thailand, Ort, wo wir schon seit mehr als 50 Jahren arbeiten. Philippinen, ein anderer Ort, wo aber nach wie vor unvollendete Aufgaben sind. Und auch in China, wo Gott uns nochmal neue Türen aufgetan hat. Aber dann auch vor allem Ort, wo noch zu den Pionierorten gehören. Das ist der grosse Westen von China. Das ist Myanmar, im Moment in den Schlagzeilen. Nordkorea, sehr verschlossen im Moment wieder. Vietnam. Und dann auch der muslimische, den ich jetzt nicht aufgezeigt habe, aber wo grosse Länder in Ostasien sind, grösser als im Nahen Osten, wo sehr viele Muslime sind, die noch nie von Jesus Christus das Evangelium gehört haben. Darum die Frage ist, Paulus, wo er diesen Brief geschrieben hat, er war bereit, sich erneut auszusenden zu lassen. Nicht von seiner alten Gemeinde in Antiochien, sondern von einer neuen Gemeinde, die er gar noch nicht genau kennt, von der Gemeinde der Christen in Rom, an ein neues Ort nach Spanien. Wo er diesen Brief geschrieben hat, war er wohl um die 50 Jahre alt. Er ist schon x-mal ausgesendet worden. Er ist einmal mehr bereit, sich wieder senden zu lassen. Ich weiss nicht, wie alt du bist oder wie jung. Bist du bereit, dich senden zu lassen, wie ein Paulus bereit war? Und das Zweite, der Paulus hat eine junge Gemeinde mobilisiert, Christen in Rom, mit diesem Brief. Und ich denke, wir müssen den Römerbrief auch nicht nur als Lehrbrief lesen, sondern als Mobilisationsbrief, wo uns anspornen will, das Evangelium und das Leben im Geist, das hier beschrieben ist, anderen zu bringen, die es noch nicht haben. Und an der Sendung von Leuten teilzunehmen, damit sie gehen können. Denn das Gehen kann man nicht machen als Einzelkämpfer. Es braucht die ganze Gemeinde dazu. Drum, wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und dann das Zitat aus dem Alten Testament. Paulus hat über 40 Zitate aus dem Alten Testament im Römerbrief. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen, denen, die es noch nie gehört haben. Amen. Und beten miteinander. Herr, wir danken für das Dokument von Paulus mit dieser reichhaltigen, systematischen Botschaft, wie kein anderer Brief, den er geschrieben hat. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht bei dem stehen bleiben, sondern dass, wie er es damals gemeint hat, das auch uns zur Motivation wird, selber zu gehen, wenn du uns riefst, oder dazu beizutragen, dass andere gehen können. Und der Auftrag auch in der heutigen Zeit angesichts von dem, was nach wie vor unvollendet ist, zum Ziel bringen. Um deines Namens willen. Amen.